Im Johannesevangelium lesen wir im vorletzten Kapitel, Kapitel 20, zwei Verse, die ich euch vorlese, die Verse 30 und 31. Da heißt es, die Jünger sahen, wie Jesus noch viele andere Wunder tat. Wir wissen, dass wir an einen Gott glauben, an einen Jesus haben, der Wunder tat, aber auch heute noch tut. Und wir hören in den Zeugnissen immer wieder davon. Aber da heißt es weiter, diese Wunder oder viele dieser Wunder, die er getan hat, die stehen nicht in diesem Buch, die sind da nicht aufgezeichnet. Und dann heißt es aber, diese aber wurden aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben an ihn oder an seinen Namen das ewige Leben habt. Und wenn es hier darum geht, dass wir in dem Namen Jesu Christi und im Glauben an Gott Leben haben sollen, dann geht es nicht nur um das Leben in Ewigkeit, nachdem wir hier verstorben sind, sondern es geht um das Leben heute und hier. Und die Frage, die ich ganz am Anfang stellen möchte, ist, lebst du in deiner Berufung? Lebst du heute in deiner Berufung? In seinem Buch Dangerous Wonders schreibt ein gewisser Mike Iaconelli Folgendes. Ist schon ein sehr altes Buch, muss auch keiner kennen, ist aber sehr gut. Er schreibt hier, einer der kritischsten Bereiche im heutigen Christentum ist die Abgestumpftheit der Christen. Wir haben das Staunen verlernt. Die gute Botschaft ist nicht mehr die gute Botschaft, sondern eine okay Botschaft. Christsein ist nicht mehr lebensverändernd, sondern höchstens noch eine Lebensverbesserung. Jesus verändert Menschen nicht mehr in feurige, radikale Christen, sondern höchstens noch in nette Menschen. Was ist passiert, schreibt er dann weiter, mit einer radikalen Christenheit, eine Art Menschen, die die Welt auf den Kopf gestellt hat? Was ist passiert mit dem Evangelium, das durch das erste Jahrhundert wie ein wildes Feuer die Welt veränderte? Was ist passiert mit Christen, die voller Feuer waren, die keine Angst kannten, die für die Wahrheit einstanden, ganz egal, was es sie kostete, die ein Dorn waren in einer gottlosen Welt, die willig waren, Jesus nachzufolgen, egal wohin? Was ist passiert? Auf einer Skala von 1 bis 10, 1, langweilig, frustrierend, abgestumpft, monoton, 10, aufregend, spannend, feurig, das Leben könnte besser nicht sein, wo würdest du dich heute einstufen? Eher Richtung 1, ist schon mal besser gewesen. Langweilig, immer dasselbe. Lohnt es sich überhaupt noch aus dem Bett auszusteigen? Oder so aufregend, dass du es kaum aushältst, weil Jesus dich zu etwas bewegt hat. Oder weil du was erlebt hast, oder weil du was vorhast mit Gott oder mit deinen Freunden. Und es müsste sofort passieren. Wo würdest du dich heute an diesem Tag einstufen? Das Thema der diesjährigen Missionskonferenz, das wissen wir jetzt schon, 24/7, 24 Stunden, jeden Tag, ich bin bei euch alle Tage. So heißt es in der Bibel. 24 Stunden am Tag, Jesus. Tag und Nacht, 7 Tage die Woche, 52 Wochen jedes Jahr meines Lebens. 24 Stunden jeden Tag. 7 Tage die Woche, jedes Jahr, immer und immer wieder. Was macht das mit dir, wenn du das so hörst? Wie fühlt sich das an, wenn du denkst, dass Jesus jeden Tag bei dir ist? Wenn du Jesus kennst, aber auch wenn du Jesus nicht kennst, ist er ja trotzdem bei dir und du weißt es nur noch nicht. Aber was macht das mit dir? Ich kann mir gut vorstellen, was es mit manchen von uns macht. Für einen Teil, von uns hört sich das wie eine relativ gute Idee an. Er ist die Lösung für mein Problem. Ein Hoffnungsschimmer für den Moment. Weil vielleicht musst du dich für das Abi vorbereiten. Vielleicht steht irgendwo eine gewisse Zukunft vor dir. Du weißt noch nicht, wie es weitergeht. Nach der Schule, nach dem Studium, wie auch immer. Oder welche Schule du überhaupt besuchen sollst oder was du studieren sollst. Vielleicht kitzelt es bei dir auch irgendwo, kribbelt es bei dir irgendwo, weil du denkst, sollte ich auch in die Mission gehen. Irgendwie ist alles so irgendwie unklar. Und Jesus scheint irgendwie eine gute Idee zu sein für den Moment. Vielleicht hast du sogar einen Menschen verloren. Oder gehst durch eine schwierige Zeit oder bist gerade dabei, einen lieben Menschen zu verlieren. Ja, Jesus ist eine gute Idee für Momente, wo wir Trost brauchen, wo wir Halt brauchen, wo wir Zukunft brauchen. Für einen anderen Teil von uns ist dieses 24 Stunden jeden Tag Thema vielleicht so ähnlich wie der reiche Onkel in Amerika. Soll ja auch immer wieder vorkommen, sollte man mal vielleicht knapp bei Kasse sein oder irgendwo ist mal irgendwas so leicht schief gegangen und man muss das irgendwie wieder reparieren, dann ist es gut, wenn man jemanden hat, auf den man zurückgreifen kann und weiß, da ist jemand da in Zeiten der Not. Ich habe zwar keinen reichen Onkel in Amerika, leider, aber ich habe eine liebe Tante und die hat mir schon hin und wieder mal aus der Patsche geholfen, wenn ich mein erstes Auto wieder mal zu Schrott gefahren habe und Geld hatte ich sowieso so gut wie nie. Und von dem her war es ganz gut, wenn da jemand war, der mal so ein bisschen wieder einen Schubs gegeben hat und es ging wieder weiter. Für die dritte Gruppe von uns, oder für manche von uns, hört sich das eher an wie eine Drohung. Ein bisschen bedrohlich. Vielleicht, wenn man so das wirklich mal sich überlegt, dass Jesus bei mir ist jeden Tag meines Lebens, ob ich Jesus jetzt persönlich kenne oder nicht. 24 Stunden jeden Tag Jesus. Bis ans Ende der Zeit, will ich das überhaupt? Ist das wirklich etwas, nach dem ich mich sehne? Möchte ich das überhaupt? Will ich überhaupt jeden Tag meines Lebens mit Jesus unterwegs sein? Willst du das? Will ich mein Leben, meinen Dienst, meine Zukunft von ihm bestimmen lassen? Wie passt das in unsere Wertevorstellung? Wie passt das in meine Vorstellung von meinem Leben? Wie passt das in diese Wertevorstellung, in der wir heute leben, wo maximale Unverbindlichkeit und maximale Freiheit Thema unserer Zeit ist? Ist da der Glaube an Jesus und der Dienst in der Gemeinde vielleicht nicht eher eine willkommene Abwechslung? Mehr als dass ich denke, ich sollte jetzt eigentlich jeden Tag mit Jesus unterwegs sein. Oder dass er jeden Tag mit mir ist. Vielleicht ist es eher wie eine sogenannte, ja, wie soll ich es ausdrücken, vielleicht eher mehr so ein Erfahrungssammeln. Heute sind ja viele hier von euch, die schauen sich einige Missionswerke an und überlegen vielleicht auch mal so ein FSJ zu machen, so ein, auf Englisch sagt man ja Gap Year, ja, eine Auszeit zu machen, um mal ein wenig Erfahrung zu sammeln. Und ich finde das übrigens eine tolle Sache. Wir am Tauernhof, wir haben auch viele englischsprachige Leute bei uns, auch die mal so ein Gap Year, so ein FSJ machen, so ein freiwillig soziales Jahr. Und ich konnte lange nichts mit diesem Wort Gap Year anfangen. Das hat für mich nicht viel bedeutet. Ich selber habe das eigentlich nie gemacht. Leider muss ich jetzt sagen, aber Gap Year heißt ja auf Deutsch Lückenjahr. Gap ist ja die Lücke. Und viele von uns haben, oder viele von euch haben vielleicht schon mal so ein, Lückenjahr gemacht. Hey, was machst du nächstes Jahr? Ja, keine Ahnung. Ich mache mal so ein Lückenjahr am Tauernhof, weil sonst weiß ich auch nichts, was tun, zum Beispiel. Gell? Um einfach mal so ein bisschen Erfahrung zu sammeln und bevor ich einfach nur zu Hause rumhocke und mir meine Eltern auf die Nerven gehen, dann mache ich mal so ein Lückenjahr. Ist übrigens keine schlechte Idee. Überhaupt keine schlechte Idee, denn der Tauernhof lebt von Lückenmenschen. Bist du ein Lückenmensch? War schon mal jemand ein Lückenmensch? Kein Lückenmensch? Ja, du warst schon mal Lückenmensch, du auch ein Lückenmensch? Gibt es einige? Wie viele Lückenmenschen sitzen da herinnen, sag mal? Doch einige, super. Alles Lückenmenschen, die schon mal irgendwo mal eine Lücke gefüllt haben und mal so ein bisschen Zeit woanders verbracht haben. Wunderbar. Die Missionswerke da drüben, die leben von Lückenmenschen. Lückenmenschen sind absolut notwendig und wichtiger als jeder Euro, der gespendet wird. Ihr seid wichtige Menschen. Wir könnten gar nicht überleben ohne Lückenmenschen. Preist den Herrn für Lückenmenschen. Aber nur um eines hier nicht zu verwechseln. Jesus Christus war, ist und wird niemals, niemals ein Lückenmensch sein in deinem Leben. Der menschgewordene Sohn Gottes ist nicht gekommen, um eine willkommene Abwechslung zu sein in unserem Leben, um unser Leben, das sonst so berechenbar und vielleicht manchmal monoton ist, mal ein bisschen Frische und frischen Wind hineinzubringen. Nein, sondern er ist gekommen, und das wissen wir, um unser Leben zu verändern. Um unser Leben nicht nur zu verbessern, sondern es radikal zu verändern. Und wenn wir so in die Bibel hineinschauen, dann merken wir, die Bibel ist voll mit Geschichten, in denen Jesus die Welt auf den Kopf gestellt hat. Menschen, die überrascht, Menschen, die überwältigt geworden sind, als sie Jesus begegnet sind. Und vieles von dem, was Jesus getan hat, steht nicht mal in der Bibel. So heißt es hier. Aber das, was aufgeschrieben wurde, sagt der Johannes, der dieses Evangelium schrieb, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben in seinen Namen das ewige Leben habt. Nicht haben werdet, wenn wir hier verstorben sind und im Himmel sind. Nein, sondern heute hier haben ein Leben im Überfluss, ein Leben, das von Christus bestimmt ist. Vieles, was wir manchmal vielleicht von diesem Leben verstehen, minimieren wir manchmal dazu, dass das Evangelium vielleicht uns einfach nur Lebenskraft geben soll oder dass wir den Himmel erreichen oder dass wir vielleicht moralisch besser unterwegs sind im Leben. Das ist alles Teil dieser Nachfolge, selbstverständlich, aber da ist viel mehr im Leben mit Jesus. An Jesus Christus zu glauben bedeutet, dass er mein Herz erneuern darf. Dass er mir hilft, meine Freundschaft mit anderen Menschen zu vertiefen. Dass er mein Handeln durchdringt und ich durch mein Handeln auch ihn groß machen darf. Und dass mein Leben erfüllt ist, und zwar jeder Bereich meines Lebens. Anders gesagt, dass sich Jesus in mir zu Hause fühlen kann. Meine Frau und ich waren vor vielen Jahren in England oben bei einer Fackelträger-Bibelschule für ein halbes Jahr. Da waren 180 Studenten und da konnte man natürlich nicht alle gleich gut kennenlernen, aber es war schön, in so einer großen Truppe mit dabei zu sein. Und ein paar wenige haben wir natürlich besser kennengelernt. Und einer, der Ryan, der hat uns mal besucht. Der Ryan kam aus Kanada, glaube ich, kam er. Und nach der Bibelschule kam er mal zu uns nach Österreich und hat uns, meine Frau und mich, besucht zu Hause. Und so freundlich wie meine Frau und ich einfach sind, wenn Gäste zu Besuch kommen, wir waren völlig überrascht, dass Ryan plötzlich vor der Tür steht. Und dann sage ich, Ryan, super, dass du hier bist. Komm rein, wir freuen uns. Fühl dich wie zu Hause. Das war der erste Fehler. Wir kannten Ryan zwar, aber nicht so gut. Und Ryan kam rein, ging ins Wohnzimmer, wir hatten gerade frisch gebaut gehabt, ungefähr ein Jahr zuvor, kam in unser Wohnzimmer, setzte sich auf die Couch und legte Füße auf den Couchtisch. Meine Frau schaut mich an und ich schaue meine Frau an und sage, es ist der Ryan. Und wir quatschen so und plötzlich steht Ryan auf, geht rüber in die Küche, macht den Kühlschrank auf und schaut mal, was da so drinnen ist. Ich schaue meine Frau an, jetzt merke ich, die Gesichtsfarbe verändert sich leicht bei meiner Frau. Kühlschrank ist schon eher so ein bisschen Heiligtum. Okay, lass ihn einfach, der soll sich nehmen, was er will. Er nimmt sich was raus, wir quatschen weiter, haben eine gute Zeit. Plötzlich steht er auf und geht nach oben und geht in jedes Zimmer, weil er will mal sehen, wie unser Haus so ausschaut. Jetzt wusste ich, besser meine Frau jetzt nicht mehr ansprechen und sie mich auch nicht, weil jetzt war es mir auch zu viel. Aber wir haben ja gesagt, Ryan, komm rein, fühl dich wie zu Hause. Dann habe ich gesagt, komm, lass ihn einfach, es ist der Ryan. Kanadier, was soll man sagen? Es war ein wunderschöner Besuch, es war super. Und nachdem wir uns wieder innerlich ein bisschen beruhigt haben, gedacht haben, ja, lass ihn einfach, soll er einfach sich wirklich zu Hause fühlen. Als er dann wieder weg war, habe ich verstanden, was ich eigentlich gesagt habe, als ich zu ihm gesagt habe, komm rein und fühle dich wie zu Hause. Ich wusste das gar nicht. Man sagte das ja öfters mal, komm rein und bedien dich und fühle dich wie zu Hause. Aber ich bin da jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden, wenn Leute vor der Tür stehen, weil man nie weiß, wer vor der Tür steht. Und wenn man das so einfach sagt. Denn wisst ihr, manchmal ist es so auch, dass man mit Jesus so ein bisschen umgeht und sagt, Jesus, komm in mein Haus, komm in mein Leben, fühl dich wie zu Hause, aber bleib im Gästebereich. Kannst dich ruhig auf die Couch setzen, du kannst gerne auch die Füße auf den Tisch legen, fühl dich, mach dir bequem, aber bleib im Gästebereich, im Wohnzimmer. Gut, okay, wenn du Hunger bekommst, bediene dich im Kühlschrank, ist auch für dich etwas da, haben vorgesorgt, kein Problem. Aber geh bitte nicht nach oben. Denn oben, da ist so ein Zimmer, das nennt sich Schlafzimmer. Und da kann es sein, dass manche Dinge da drinnen vorgehen, die musst du nicht unbedingt sehen. Also bleib lieber unten und im Gästebereich, maximal in der Küche. Und geh schon gar nicht in den Keller runter, weil da sind irgendwo hinten ein paar so Kisten versteckt. Und tief drunten ist es irgendwo eine kleine Kiste, da weiß nicht mal meine Frau davon Bescheid vielleicht. Und da geh du besser nicht hin, weil das ist dann wirklich privat. Aber komm rein und fühl dich wie zu Hause. Ist es nicht manchmal so, dass wir mit Jesus so unterwegs sind? Dass wir zwar einerseits uns sehnen, Jesus zu erfahren, zu erleben, wir möchten, dass er unser Leben bestimmt, aber einerseits es Bereiche in unserem Leben gibt, die immer noch privat sind, die er immer noch nicht wirklich erfüllen oder ausfüllen kann. Der Apostel Paulus schreibt im Galaterbrief, im Kapitel 2, Vers 20, ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Der Apostel sagt nicht, ich lebe mein Leben und bete, dass Gott hinterherkommt, um mein Leben zu segnen. Nein, nicht mehr lebe ich selbst für mich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das ist ein Riesenunterschied. Und dieser Christus in mir will kein Lückenmensch sein in meinem Leben. Keine willkommene Abwechslung, sondern mein Herr und Heiland, der mich liebt, erlöst und berufen hat. Berufen, ihm nachzufolgen. Berufen, mein Leben nach ihm auszurichten, und zwar jeden Tag meines Lebens. Und erst wenn ich das verstanden habe und ich auch bereit bin, dass Jesus jeden Raum meines Lebenshaus wirklich auch ausfüllen und bestimmen darf, dann werde ich auch merken, was es heißt, dass der Glaube zur Erfahrung wird. Dass ich plötzlich merke, dass Jesus wirklich das ist, was er sagt, dass er ist. Nämlich der Gott, der mich liebt. Der Gott, der für mich sorgt. Der Gott, der mein Leben in seiner Hand hält. Aber hier stellt sich wieder die Frage, bin ich überhaupt bereit dazu? Als ich vor über 30 Jahren mein Leben Jesus übergeben habe, war das ein innerlicher Kampf. Es war ein innerlicher Kampf. Und schuld war wieder mal meine Frau.
Wir waren damals befreundet. Wir standen kurz davor, die Beziehung ernst zu nehmen. Für sie war es klar, für mich war es nicht so klar. Wir haben sie jugendlich kennengelernt. Sie war schon bei mir, ich noch nicht.
Und sie hat mich aber überall mit hingeschleppt und war dann auch in einem Hauskreis drinnen. Und eines Tages kam ich nach diesem Hauskreis nach Hause und ich wusste auch nicht, dass meine damalige Freundin, jetzt meine Frau, schon seit über 27 Jahren sind wir verheiratet, dass sie schon immer für mich oder schon lange für mich gebetet hat. Das wusste ich natürlich nicht. Auch besser so, dass ich das nicht gewusst habe. Aber ich bin nach diesem Hauskreis nach Hause gefahren und ging in mein Schlafzimmer, in mein Elternhaus und hatte fast schon gespürt, wie Jesus an die Tür meines Herzens klopft. Und auch wenn ich die christliche Sprache kannte, ich habe gewusst, was man sagt, wenn man gefragt wird. Ich wusste, wenn man besser Dinge nicht sagt, was man besser nicht sagt, wenn man in bestimmten Kreisen ist und so weiter. Das habe ich alles gelernt. Ich bin gut katholisch aufgewachsen, war sogar Ministrant viele Jahre meiner Kindheit und habe so die christliche Sprache erlernt. Gut genug, dass manche geglaubt haben, ich wäre Christ. Aber dann kam ich nach diesem Hauskreis nach Hause und wusste, ich war kein Christ. Und ich wusste, dass es einen großen Unterschied gab zwischen einfach nur die christliche Sprache zu sprechen oder wirklich auch vom Herzen her Jesus zu kennen. Und da klopft plötzlich Jesus an die Tür meines Herzens. Und ich wusste, einfach nur, weil ich es wusste, dass es recht war, Ja zu sagen zu Jesus. Aber ich hatte Angst. Ich hatte Angst, diese Entscheidung zu treffen, denn was ist, wenn ich Ja sage zu Jesus und er mein Leben so verändert, wie ich das nicht will? Was ist, wenn er etwas in meinem Leben verändert, das ich nicht will, dass er verändert? Ich habe mein Leben genossen. Ich hatte meine Ausbildung, ich hatte ein Mofa zu der Zeit, oder vielleicht sogar, ein Mofa, genau, mit 17, noch kein Auto. Ich hatte ein bisschen Geld, das habe ich zwar Wochenends meistens wieder verprasst, aber ich hatte ein bisschen Geld zu verprassen, das war gut. Und ich habe mein Leben genossen in Hülle und Fülle und wollte eigentlich nicht, dass sich auch nur eine Sache in meinem Leben verändert. Aber ich wusste, die Entscheidung war dran. Aber ich hatte Angst. Und vielleicht geht es dir manchmal auch so, dass wenn Jesus an die Tür deines Herzens klopft oder er dich vielleicht in eine Richtung bewegen möchte, dass du Angst hast. Weil du denkst, wenn du diesen Schritt jetzt wagst, was wird Jesus in deinem Leben verändern und will ich das? Ich bin froh, dass ich damals trotzdem diese Entscheidung getroffen habe für Jesus an diesem Abend. Und ich bin froh, dass Jesus begonnen hat, mein Leben zu verändern. Und ich bin dankbar dafür. Aber es gibt immer noch Bereiche in meinem Leben, da bin ich nicht sicher, ob ich will, dass Jesus da eingreifen soll. Und seht ihr, ein Grund, warum wir vielleicht gar nicht immer wollen, dass Jesus ständig bei mir ist, ist eben, weil es Bereiche gibt in unserem Leben, die wir ganz gerne noch selber in der Hand haben wollen. Bereiche, bei denen wir uns schwer tun, sie Jesus hinzugeben. Denn was, wenn er etwas in unserem Leben verändert, das du gar nicht verändert haben willst? Was, wenn er dich heute dazu herausfordert, jeden Bereich deines Lebens Gott anzuvertrauen, weil er dich vielleicht in die Mission berufen möchte, weil er Herr über dein Beziehungsleben sein möchte, in deiner Familie, weil er jedes Zimmer in deinem Lebenshaus frei betreten möchte, sich bei dir zu Hause fühlen möchte. Wisst ihr, was ich manchmal in diesen Momenten in meinem Leben merke, wenn es wieder darauf ankommt, loszulassen und nicht nur immer vom Kopf her wissen, was richtig ist, sondern vom Herzen auch zu entscheiden? Ich merke dann immer, dass es oft genau diese Dinge sind, von denen ich nicht bereit bin, sie loszulassen, die mich immer wieder abhalten, Jesus so wahrzunehmen, wie er wirklich ist. Wenn es Bereiche oder Dinge oder Menschen in deinem Leben gibt, bei denen dir es schwerfällt, sie loszulassen, Gott anzuvertrauen, Bereiche in deinem Leben gibt, bei denen es dir schwerfällt, diese auch Jesus anzuvertrauen, dann kann ich dir sagen, dann wird es zu 99% genau dieser eine Bereich sein oder dieser eine Mensch oder diese eine Sache sein, die dich abhält, Jesus so zu erleben, wie er wirklich ist. Es ist wie beim Klettern. Ich klettere auch hin und wieder gerne, machen auch viel mit unseren Gästen. Und es ist immer schön zu beobachten, wenn die Leute dann hochklettern irgendwo auf eine Felswand und sie haben es noch nie gemacht und dann sind sie oben und dann müssen sie sie wieder abseilen lassen. Und dann kommt immer der springende Punkt. Lassen Sie los oder lassen Sie nicht los vom Felsen oder vom Haken oder vom Gras oder wo auch immer. Und du kannst den Leuten noch so gut und gerne erklären, wie das funktioniert und wie viele Tonnen so ein Seil aushält und der Karabiner und der Gurt und so weiter. Aber wenn sie oben sind und nicht loslassen, werden sie das nie erfahren. Und ich habe manchmal schon 20 Minuten lang auf eine Person einreden müssen, um einfach mal loszulassen, weil sonst wäre die jetzt noch oben wahrscheinlich am Berg, weil sie einfach nicht sich getraut hat, loszulassen und sich in den Gurt hineinzusetzen. Bei den kleinen Kindern, weiß nicht, bei unseren eigenen Kindern war das immer so schön, die sind ja immer sehr mutig, hochzuklettern. Runter ist ja immer das Problem. Weil da müssen sie plötzlich loslassen und dem vertrauen, der da unten das Leben in seiner Hand hält. Wenn du dir schwer tust, einen Menschen loszulassen, dann kann es sein, dass genau dieser Mensch dich hindert, Jesus so zu erfahren, wie er wirklich ist. Wenn du dein Beziehungsleben lieber selbst in deiner Hand hältst, dann wird es genau diese Beziehung sein, die dich abhält, Jesus so zu erfahren, wie er wirklich ist. Wenn du deine Zukunft lieber selber kontrollieren möchtest, dann wird es dir nicht gelingen, die Fürsorge Gottes wirklich zu erfahren. Was, wenn Jesus uns heute Morgen herausfordert, das eine oder andere in unserem Leben loszulassen? Unser ganzes Leben nach ihm auszurichten. Was, wenn er dich heute beruft, in die Mission zu gehen oder ein Lückenmensch zu werden oder das eine oder andere ihm hinzulegen? Wenn das so ist, wenn Gott dich heute herausfordert, loszulassen, zu vertrauen, mit dem Herzen zu entscheiden, dann darfst du einer Sache ganz gewiss sein, ganz gewiss sein. Jesus ist bei dir alle Tage, bis ans Ende dieser Zeit, so wie es die Schrift auch sagt. Das ist gewiss. Das ist sein Versprechen an dich. Das Risiko allerdings ist folgendes. Wenn du das tust, und wenn du bereit bist, jedem Bereich deines Lebens Gott anzuvertrauen, dann kann es gut sein, dass Jesus etwas in deinem Leben verändert. Das ist das Risiko. Aber ich kenne kein besseres, schöneres Risiko als das. Denn dieses Risiko wird sich immer lohnen. Und ich wünsche uns allen, dass wir heute Morgen einfach wieder ganz neu dieses Risiko eingehen und sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Hier ist mein Lebenshaus. Fühl du dich wie zu Hause in meinem Leben. Und hilf mir nicht nur vom Kopf zu verstehen, sondern zu spüren, was es heißt, mit dir unterwegs zu sein. Egal, wo du mich hinberufst. Lass uns beten. Lieber Jesus, ich danke dir so sehr, dass du nicht auf diese Welt gekommen bist, um ein Lückenmensch zu sein, ein Notnagel zu sein oder einfach nur eine gute Abwechslung zu sein, sondern dass du unser Herr und Heiland sein möchtest, jeden Moment unseres Lebens. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir auf dich vertrauen dürfen, Und Herr, wenn es gilt, das eine oder andere dir abzulegen, dann schenk uns den Mut dazu. Denn wir alle, wie wir hier sitzen, wollen nichts sehnlicher als dich so zu sehen und zu erleben, wie du bist. Und wenn es da etwas gibt, was uns daran hindert, mach uns dabei aufmerksam. Und hilf uns, alles wirklich dir hinzugeben. Im Bewusstsein und in der Gewissheit, dass du bei uns bist. Alle Tage, bis an der Weltende. In Jesu Namen. Amen.